Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir haben heute Palmsonntag und entsprechend lesen wir aus Gottes Wort miteinander Johannes 12, die Verse 12 bis 19, der Einzug Jesu in Jerusalem. Johannes 12, 12 bis 19. Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, nämlich zum Passahfest, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, unter König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, sieh, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet, siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Palmsonntag ist ja inhaltlich fast so etwas wie eine Wiederholung von Advent. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das ist die Botschaft von Advent. Und die Botschaft von Palmsonntag lautet ganz ähnlich: Welt, hör zu, Gott kommt. Die Rettung, das Heil steht vor der Tür, vor deiner Tür. Und dann ist die Frage: Geht alles seinen gewohnten Gang oder kommt die Wende? Kommt der Aufbruch zu Neuem? Und deshalb ist unser heutiges Thema, wie ihr seht, Aufbruch zu Neuem. Ausrufezeichen oder Fragezeichen? Beim Sonntag ist an uns ganz persönlich die Frage: Wie gehe ich mit Jesus um? Judas Ischariot ist das Negativbeispiel. Er konnte das Alte nicht loslassen. Das Neue blieb ihm verwehrt. Ostern fand schließlich ohne ihn statt. Kein Heil, keine Rettung, kein Ostern für Judas. Wie gehen wir mit Jesus um? An Weihnachten war er draußen im Stall, da wurde er geboren. Am Halbsonntag war er draußen vor Jerusalem, da wollte er einziehen. Heute steht er vor unserem Leben, auch da will er einziehen und wohnen und Herr sein. Lassen wir ihn draußen stehen oder lassen wir ihn einziehen? Es ist eine hochdramatische Situation. Damals vor 2000 Jahren, Jesus nähert sich Jerusalem. Er kommt von Bethanien, Blick rüber vom Tempel auf den Ölberg. Bethanien, wenn man da rüber guckt, liegt nur 2,7 Kilometer von Jerusalem entfernt, südöstlich. Also wenn man so schräg über den Hang rüber guckt, dann liegt da schon kurz dahinter Bethanien. Und Jesus kam von Bethanien nach Bethphage, das lag dann schon auf dem halben Hang gegenseitig auf der anderen Seite des östlichen Ölbergs. Da lässt er sich von den Jüngern das Eselsfüllen bringen und auf ihm reitet er nun Richtung Jerusalem. Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile und die Massen strömen von Jerusalem den Ölberg hinauf Jesus entgegen. Und ich hatte ja letzten Sonntag schon gesagt, da oben diese Kirche, Dominus Flevit, erinnert daran, dass Jesus dann, als er oben die Kuppe des Ölbergs überschritten hatte, weint über Jerusalem, über der Verstocktheit seines Volkes. Also so strömen die Massen hinauf, Jesus entgegen. In diesen Massen begegnen wir zwei Gruppen von Menschen. Erstens die begeisterte Masse und zweitens die ganz und gar nicht begeisterten Pharisäer. Und diese zwei Gruppen schauen wir uns heute etwas genauer an. Erstens die begeisterte Masse. Eine große Volksmenge ist zusammengekommen. Mir fiel das erst jüngst beim Bibellesen nochmal so richtig auf. In Jerusalem hatte Jesus in diesen Tagen kurz vor seinem Tod massenhaften Zulauf. Das ist deshalb zunächst überraschend, weil in Galiläa hatte sich das Blatt schon lange gewendet. Da hatte Jesus ja 3 Jahre gewirkt und nach anfänglich auch begeisterten Zulauf hatten sich die Menschen dort in Galiläa enttäuscht wieder abgewandt. Sie wollten ihre politischen und gesellschaftlichen Zustände erneuert haben, aber nicht den Zustand ihres Herzens. Damals hatte Jesus seine Jünger gefragt, wollt ihr auch weggehen? Die Masse war enttäuscht, weil Jesus ihre irdischen Hoffnungen nicht erfüllt hatte. Die Jünger blieben. Wisst ihr, was Petrus gesagt hat? Weiß es jemand? Das berühmte Petrus-Bekenntnis. Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Richtig. Sie hatten erkannt, dass Jesus ihre ewigen Hoffnungen erfüllt. Du hast Worte des ewigen Lebens. So hat es Petrus auf den Punkt gebracht. In Jerusalem dagegen hatte Jesus in den ersten 3 Jahren kaum gewirkt. Er dürfte wohl regelmäßig bei den großen Festen anwesend gewesen sein, aber er hatte sich still und unauffällig verhalten. Abgesehen von der Tempelreinigung ganz am Anfang schon mal. Denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Jetzt aber war sie da, seine Zeit. Jetzt wirkte er auch in und um Jerusalem ganz öffentlich. Und die Massen liefen ihm nach. Das hatte noch 2 weitere Gründe. Jerusalem quoll in diesen Tagen ohnehin über vor Menschen. Aus aller Herren Länder waren die Pilger gekommen zum Passafest. Und zweitens, wie wir es gehört haben, hatte Jesus in Bethanien kurz zuvor den Lazarus auferweckt. Viele waren mit dabei gewesen und wie gesagt, Bethanien nicht mal 3 Kilometer weit weg von Jerusalem. Viele hatten miterlebt, wie der seit 4 Tagen Begrabene auf das Wort Jesu hin wieder aus dem Grab kommt. Und dieses Wunder hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Und jetzt lag eine ungeheure Spannung über dieser erwartungsvollen Menschenmenge. Und deshalb eilen die Massen hinaus. Diesen Jesus, der solche Wunder tut, den wollen jetzt alle sehen. Und damit fängt unser Predigttext an. Die große Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme und nahm die Zweige der Palmen und zog hinaus, um ihn zu empfangen. Die verschiedenen Evangelien berichten, also übereinstimmen und ergänzen, sie hauen Zweige von den Bäumen ab und bringen Palmwedel mit. Johannes legt in seinem Bericht sogar ganz einseitig Wert auf diese Palmwedel. Da kommt die spannende Frage auf, woher hatten die eigentlich Palmwedel? In Jerusalem wuchsen keine Palmen. Ich habe mich gefragt, ich habe gar nicht darauf geachtet, Gerd, gibt es heute in Jerusalem Palmen? Eher nicht, gell? Fast 900 Meter. Auch heute wird es den Palmen in Jerusalem in dieser Höhe zu kalt sein. Wo haben die Palmwedel hergebracht? Das waren die Überreste vom Laubhüttenfest, das etwa ein halbes Jahr vorher gefeiert worden war. Zum Feststrauß, so sieht das beispielsweise aus. Heute, wenn die Festpilger am Laubhüttenfest an der Klagemauer und in Jerusalem unterwegs sind, dann seht ihr hier überall diese langen grünen Palmwedel. Der Feststrauß zum Laubhüttenfest, der hat noch eine Zitrusfrucht gehört dazu und vor allem dann der Strauß 3, rechts der Palmwedel, in der Mitte 3 Myrtenzweige und links die Bachweidenruten 2 Stück. Alle, die zusammen werden, zusammengebunden, das gibt den Laubhüttenstrauß. Und der Palmwedel ist das Herzstück, nach dem ist der ganze Strauß benannt. Und so weit, und mit dem sind sie dann unterwegs. Heute zum Teil eingeschweißt in Plastikfolien, aber hier sehen wir sie so. Und diese Feststräuße, so habe ich gelesen, wurden übers Laubhüttenfest hinaus aufbewahrt. Man kann es vergleichen wie bei uns der Brautstrauß, den schmeißt man auch nicht nach der Hochzeit gleich weg, sondern den bewahrt man auf, und so wurden auch die Laubhüttensträuße eine Zeit lang aufbewahrt. Und die Palmwedel, von denen wir lesen, stammen also aus den Laubhüttensträußen. Und das hat auch inhaltliche Bedeutung. Denn beim Laubhüttenfest denkt man zunächst an den Auszug aus Ägypten, an die Zeit der Wüstenwanderung, als man in Hütten gewohnt hat. Aber dann erinnert man sich und blickt voraus auf den kommenden Messias. Das ist der zweite große Schwerpunkt des Laubhüttenfests, der kommende Messias. Wenn also die Leute ihren Laubhüttensträuße holen zu Hause, um Jesus damit zu begrüßen, dann zeigt das, sie sehen in Jesus den beim Laubhüttenfest erhofften Messias. Und so singen und schreien sie auch, das bestätigt das dann gleich, Hosianna, gelobt sei der im Namen des Herrn Kommende und der König von Israel. Das ist ein Zitat des Messias Psalms 118, wir haben ihn gerade als Lesung gehört, einige Verse. Und dieser Psalm hatte auch in der Passa-Liturgie, und es ist ja Passafest, ein paar Tage später, einen festen Platz, der wird da regelmäßig gelesen. Und wir sehen, liebe Geschwister, bei Gott geschieht nichts zufällig. Gott fügt die ganzen Details perfekt ineinander. Laubhüttenfest, Passafest, Palmwedel, Psalm 118 und mittendrin Jesus. Denn um den geht's ja. Ich habe Vers 13 bewusst sperrig, aber wörtlich wiedergegeben. Gelobt sei der im Namen des Herrn Kommende. So heißt es wörtlich, der Kommende war ebenso wie der Begriff Davids Sohn ein feststehender Ausdruck für den erwarteten Messias. Ob man sagt, der Kommende, Davids Sohn, Menschensohn, immer war allen bekannt, es ist der gleiche gemeint, der Messias. Wir sehen also, mit ihren Palmwedeln, mit ihren Lobgesängen, mit ihren Rufen feiert die Masse Jesus als Messias. Und Johannes bekräftigt, ja, so ist's, hier erfüllt sich die Schrift. Hier geschieht, was der Prophet Zacharia in Kapitel 9, Vers 9 vorhergesagt hat. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, sieh, dein König kommt, reitend auf einem Eselsfüllen. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Liebe Geschwister, ich habe gedacht, was für ein Trost, auch und gerade in diesen Tagen. Wir leben in schweren und ungewissen Zeiten. Ich meine, nicht nur die schreckliche Flugzeugtragödie Anfang der Woche. Wir sehen die Gräueltaten des Islam in Nigeria, in Kenia, in Syrien, im Irak und an vielen anderen Orten der Welt, längst auch in Europa und in Deutschland. Und wir sehen die Hilflosigkeit und das ganz bewusste Nicht-Sehen-Wollen der politisch Verantwortlichen, die die Augen fest zumachen und sich noch eine Augenbinde drüber legen. Wir sehen die Krise in der Ukraine und wissen nicht, wohin sie führt. Wir haben hunderttausende Flüchtlinge, die unser Land überschwemmen. Kein Zweifel, Verfolgte sollen und müssen bei uns willkommen sein. Aber ein Großteil derer, die heute kommen, sind Wirtschaftsflüchtlinge. Viele von ihnen sind Muslime, die sich kaum jemals integrieren werden. Im Gegenteil, sie bringen Gewalt und Terror und Glaubenskriege mit nach Deutschland und längst auch in deutsche Asylbewerberheime hinein. Schwarzafrikanische Flüchtlinge beherrschen zunehmend die Drogenszene in Deutschland. Im Gegenzug verlassen gebildete Deutsche in Massen unser Land. In den Jahren von 2010 bis 2012 waren es pro Jahr um und über 700.000 Deutsche, die unser Land verlassen haben. Und die meisten davon gut ausgebildete Fachkräfte. Und statistisch betrachtet dürfen wir noch froh sein, dass so viele gegangen sind, denn sonst hätten wir noch ein paar Millionen Arbeitslose mehr. Es gibt viele düstere Prognosen für unser deutsches Vaterland und für den ganzen Erdball. Aber mitten in diese Not hinein sagt uns Gottes Wort, fürchte dich nicht. Wenn das Kommen Jesu angekündigt wird, dann ist das immer wieder mit Regelmäßigkeit interessanterweise die erste Botschaft. Fürchte dich nicht. Jesus kommt, um uns die Furcht zu nehmen. Das dürfen wir auch ganz dick, liebe Geschwister, mit nach Hause nehmen, was vielleicht auch in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen vor uns liegen mag. Jesus ist gekommen, um uns die Furcht zu nehmen, ganz egal vor was. So auch etwa Jesaja 35, Vers 4. Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht euer Gott, der kommt zu Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Gott ist unterwegs zur Hilfe. Gott bringt das Chaos wieder zurecht, wenn der Herr wiederkommt. Also fürchtet euch nicht. Und Jesaja 40, Vers 9. Zion, du Predigerin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Predigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht. Hebe auf und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Gott ist da. Warum also sich fürchten? Und Zephania 3, 14 folgende. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, denn der Herr dein Gott ist bei dir, ein starker Heiland. Und was sagt der Engel als erstes in der Nacht zu den Hirten auf dem Feld? Fürchtet euch nicht. Wir sehen es, ist ein roter Faden. Die erste Botschaft, wenn vom Kommen Jesu die Rede ist, damals vor 2000 Jahren oder bei seiner Wiederkunft, die wahrscheinlich nicht mehr lange aussteht, die erste Botschaft heißt, fürchte dich nicht. Der Herr kommt, dein Heiland kommt, dein Gott kommt, der die Dinge in der Hand hat. Wo Jesus ist, da ist kein Grund zur Furcht, ganz egal vor wem oder was. Das gilt auch für uns, wenn wir Jesus einlassen. Und da ist die Frage, bleibt es bei einer oberflächlichen Begeisterung für Jesus, wie wir sie leider bei den Massen am Ölberg sehen, denn wir wissen, wir kennen die tragische Geschichte, 5 Tage später ruft der große Teil dieser Massen, kreuzige ihn. Von der Jesusbegeisterung nichts mehr zu sehen. Bleibt es bei einer oberflächlichen Begeisterung für Jesus oder kommt es zu einem echten Aufbruch zu Neuem in unserem Leben? Denn es soll ja anders werden in unserem Leben, wenn wir Jesus einlassen. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Jesus will die Angst vertreiben, er will die Sorge nehmen, er will unser Leben erneuern, damit Freude einzieht. Echte Begeisterung für Jesus, echte, keine oberflächliche, echte, die können wir auch heute unbedingt gebrauchen. Aber daneben stehen die Pharisäer. Das ist die zweite Gruppe. Und die sind alles andere als begeistert. Missmutig stellen sie fest, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Darüber regen sich die Pharisäer auf. Was war ihr Problem? Wir müssen als erstes festhalten, die Pharisäer stehen nicht für die wirklich Gläubigen, die es besonders ernst meinen mit der Beziehung zu Gott, zu Jesus und sich deshalb angeblich für etwas Besseres halten. So werden sie uns heute ja oft dargestellt. Und mit dem Hinweis auf diese Pharisäer wird jede ernsthafte Frömmigkeit und Jesus-Nachfolge dann ganz schnell als pharisäerhaft in Misskredit gebracht. Das stimmt gar nicht. Der Pharisäer steht durchaus für den religiös ernsten, aber zugleich auch religiös stolzen Menschen, der sich vor Gott nicht beugen will, der in der inneren Rebellion gegen Gott verharrt. Dafür weist er durchaus auch seine äußere Frömmigkeit und Kirchlichkeit vor. Das ist gar kein Widerspruch. Der Pharisäer ist ein äußerlich frommer Mensch, aber er bildet sich auf seine Frömmigkeit etwas ein. Und damit vertraut er nicht wirklich auf die Gnade Gottes. Er vertraut vielmehr auf seine eigenen frommen Werke, auf sein religiöses Leben. Sehr deutlich sehen wir das am Beispiel vom Pharisäer und dem Zöllner im Tempel. Ich denke, wir kennen alle die Situation. Der Zöllner weiß, dass er vor Gott mit seiner Sünde, mit seinem Leben nicht bestehen kann. Wie ein geschlagener Hund schleicht er ganz hinten in den Tempel rein, bleibt ganz hinten stehen, schlägt sich an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich bin's nicht wert, dass ich in dein Haus komme. Sei mir Sünder gnädig, erbarm dich. Und der Pharisäer, mit breiter Brust steht er da und sagt, Herr, danke, dass ich nicht bin wie dieser. Was bringt er damit zum Ausdruck? Eigentlich sagt er, Herr, danke, dass ich deine Gnade nicht brauche. Denn ich bin aus eigener Leistung ein anständiger Kerl, auf den du stolz sein kannst. Im Grunde ist es das, was er damit sagt. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser. Das ist ein Sünder. Der braucht Erbarmen. Ich bin Pharisäer, bin frommer Mensch. Und da sehen wir, diese Pharisäer, die gab es nicht nur damals in Jerusalem. Die pharisäische Gesinnung, die sitzt auch heute in unseren Herzen oder oft unmittelbar davor. Bei vielen Menschen, liebe Geschwister, ist das die Frage, die sie von Jesus abhält. Hat dieser Jesus denn irgendetwas zu bringen, was ich nicht ohne ihn schon habe? Brauche ich diesen Jesus denn wirklich? Oder ist mein Leben ohne Jesus nicht auch gut genug? Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Ich bin doch ein anständiger Kerl. Und als in der Gemeinde Engagierte fragen, manche, sollte mein ganzer Einsatz in der Gemeinde etwa nichts wert sein? Sollte der vor Gott nicht zählen? Sollte ich vor Gott wirklich genauso schlecht dastehen wie der ganze ungeistliche Haufen, der kaum jemals eine Bibel in die Hand nimmt? Und wir merken, im letzten Grund laufen alle diese Fragen auf die eine hinaus. Sollte ich, frommer Mensch, Jesus genauso nötig haben wie die Ehebrecher, Sünder und Zöllner? Und es fällt uns schwer, das vor Gott einzugestehen. Herr, ohne dich bin ich nichts. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, singt ein Lied. Das fällt uns so schwer, das mit ganzem Herzen zuzugeben. Herr, ich komme zu dir mit gar nichts in den Händen, nur mit meinem Versagen und meiner Sünde. Mit nichts, worauf ich mir was einbilden könnte. Weil die Pharisäer so fromm sind, fällt es ihnen so schwer, das zu erkennen. Das zweite Problem, das die Pharisäer haben, das ist die Frage, wo führt das hin mit diesem Jesus? Da sehen wir schon im Kapitel vorher, in Johannes 11, Vers 48 lesen wir, wenn wir ihn lassen, wenn wir seinem Treiben nicht Einhalt gebieten, wenn wir ihn lassen, so werden sie alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und uns Land und Leute nehmen. Der Kerl macht Aufruhr. Wenn wir den weitermachen lassen, der bringt unseren ganzen schönen, wohlgeordneten Laden durcheinander. Diese Sorge war durchaus nicht unberechtigt. Gerade an hohen Festtagen war die Stimmung explosiv in Jerusalem. Die Römer hielten alle Augen offen. Der römische Statthalter, der sonst in der Regel in Caesarea am Meer wohnte, hielt sich in diesen Tagen oft in Jerusalem auf, so ja auch dieses Mal, begleitet von starken militärischen Truppen. Die waren in der Burg Antonia stationiert. Hier ein Modell vom Tempel, wie er ungefähr ausgesehen hat. Blick vom Ölberg-Tempel und da seht ihr dieses mächtige Bauwerk. Das ist die Burg Antonia. Die hatte wenigstens recht weiß Herodes bauen lassen, aber da die Römer hatten sie dann wesentlich in Beschlag genommen. Das war ein strategisch wichtiger Platz. Von dort hatten sie Blick und Zugriff auf den Tempel. Und bei Unruhe konnten sie sofort eingreifen. Es war also durchaus klug, jeden Anschein von Aufruhr zu vermeiden. Natürlich war auch eine Menge Panikmache von Seiten der Pharisäer bei dieser Frage dabei, denn Jesus war alles andere als ein Aufrührer. Aber mit dieser Frage ging es darum, auf einmal steht gar nicht mehr im Mittelpunkt, ob Jesus recht hat. Im Mittelpunkt steht, sein Verhalten ist im Moment politisch nicht korrekt. Also muss er mundtot gemacht werden. Das ist übrigens auch heute die Sorge von vielen. Wo führt das hin? Ganz persönlich, wenn ich Jesus in meinem Leben machen lasse? Passiert dann in meinem Leben noch das, was ich will? Kontrollverlust. Und wo führt das hin in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, wenn wir Jesus machen lassen? Ganz konkretes Beispiel, da predigte Ende Januar Pastor Olaf Latzl in Bremen über den Islam und die Religionen. Und er stellte fest, mit fremden Göttern und Götzen und jeder Form von Heidentum dürfen wir als Christen nichts zu tun haben. Eigentlich ganz selbstverständlich, sagt die Bibel von vorn bis hinten. Aber das gab einen riesen Aufruhr in Kirche und Gesellschaft, wie ihn die Welt seit Jahrzehnten nicht gesehen hat in Deutschland. Der bringt ja unser ganzes schönes Multikulti durcheinander. Der macht ja nicht mit bei unserem politisch korrekten religiösen Einheitsbrei. Ökumene, abrahamitische Ökumene, Ökumene der Religionen. All das heißt ja schlecht, der muss mundtot gemacht werden. Die Bremer Bürgerschaft, man stelle sich vor, das ist quasi der Landtag des Stadtstaats Bremen, befasste sich mit dieser Predigt und distanzierte sich davon. In der Kirche wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn gefordert, weil er Gottes Wort verkündigt hat. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet wegen angeblicher Volksverhetzung. Kein Scherz, liebe Geschwister, weil einer predigt, was Gottes Wort sagt, wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. In Deutschland im Jahr 2015. Könnt ihr euch das vorstellen? Zu Hitlers Zeiten, da war man das gewohnt, dass die Gestapo mit ihren Leuten im Gottesdienst saß und mithörte und kontrollierte, ob da auch nichts gegen den Führer gesagt wird. In der DDR war man es auch gewohnt, dass die Stasi-Leute da saßen und mithörten und mitschrieben und Bericht erstatteten. Aber in der Bundesrepublik Deutschland, ja, liebe Geschwister, so weit ist die Endzeit vorangeschritten. Ist ein Zeichen der immer düster werdenden Zeit, in der wir leben. Und wir sehen, wie aktuell Palmsonntag heute ist und die Frage, wo führt es uns hin, wenn wir diesen Jesus machen lassen, wenn wir sagen und wenn wir tun, was er sagt. Aber greifen wir diese Frage zum Schluss lieber noch ganz persönlich auf, wo führt es mich hin, wenn ich Jesus in meinem Leben machen lasse? Es führt uns vom Tod zum Leben, nichts weniger. Es führt uns vom Tod zum Leben. Es ist ja nicht von ungefähr, dass die Auferweckung des Lazarus unmittelbar vorausgeht. Wie gesagt, bei Gott geschieht nichts durch Zufall. Gott hat die Dinge ganz genau geplant und gewissermaßen inszeniert, wie es kein Regisseur besser oder auch nur annäherungsweise so hinkriegen könnte. Die Auferweckung des Lazarus war die gewaltigste, die Jesus gewirkt hat. Denn Lazarus war schon 4 Tage tot. Diese genaue Beschreibung hat eine besondere Bedeutung. Denn nach jüdischer Vorstellung hielt sich der Geist des Verstorbenen 3 Tage in der Nähe des Leichnams auf. So lange bestand noch ein Rest an Hoffnung, dass der Betroffene vielleicht doch wieder zum Leben kommt. Der jüdische Rabbi Ben Kapara lehrte, 3 Tage lang kehrt die Seele an das Grab zurück. Sie meint, dass sie in den Leib zurückkehren werde. Wenn sie aber sieht, dass die Farbe seines Angesichts sich verändert hat, dann geht sie davon und verlässt ihn. Dann ist nichts mehr zu machen. Ja? Sicher hat dabei auch die Frage des Scheintods eine Rolle gespielt bei diesen Überlegungen. Die Menschen damals waren ja auch nicht dümmer als wir. Die wussten auch, dass nicht jeder, der wie tot daliegt, notwendigerweise wirklich tot ist. Aber wenn sich nach dem 3. Tag und ja auch in der Hitze Israels noch schneller, wenn sich nach dem 3. Tag die Haut, die Farbe der Haut veränderte, weil jetzt der Verwesungsprozess sichtbar eingesetzt hat, dann ist klar, er ist wirklich tot, da ist nichts mehr zu machen. Und wir wissen, entsprechend hatte Martha Jesus gewarnt und gesagt, er stinkt schon, lass bloß den Deckel drauf, Grab zu, er stinkt schon, er ist ja schon 4 Tage im Grab. Die Verwesung hat geruchlich wahrnehmbar schon eingesetzt. Aber dann geschieht das absolut Unglaubliche. Jesus gebietet dem verwesenden Leichnam. Unglaublich. Jesus gebietet dem verwesenden Leichnam und Lazarus kommt heraus. Beeindruckender, spektakulärer ging's einfach nicht. Und viele hatten, wie gesagt, dieses Wunder mit eigenen Augen gesehen. Und Jesus hat vor ihnen bezeugt, nicht nur mit Worten, sondern mit unwiderlegbarer Tat, ich führe vom Tod zum Leben. Ich bin der Herr, auch über den Tod. Mein Wort schafft Leben und wer mir glaubt, wer mir sein Leben anvertraut, der hat das Leben, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wie strengen sich Menschen an, dem Tod zu entgehen? Diesem Leben noch ein paar Jahre oder auch nur ein paar Monate oder Tage abzuringen. Andere wollen der Vergänglichkeit entrinnen, indem sie versuchen, sich ein Denkmal zu setzen, einen Namen zu machen, ein Werk zu schaffen, das das eigene Leben überdauert. Und bei der Beerdigung heißt es dann im Nachruf, ich habe es viele Male gehört, wir werden dir ein bleibendes Gedenken bewahren. Liebe Geschwister, wir haben ein ewiges Gedenken bei Gott. Wir haben einen Namen bei Gott, denn unser Name steht im Buch des Lebens. Und niemand kann unseren Namen dort löschen. Ist das nicht großartig? Von dieser Welt heißt es, alles Fleisch ist wie Gras. Das Gras verwelkt und die Blume verdorrt. Vergänglichkeit, Tod. Uns aber hat Gott herausgerufen aus der Vergänglichkeit zur Ewigkeit. Einfach so, ohne eigene Leistung, nur aus Gnade. Er ruft und wir dürfen kommen. Jesus führt vom Tod zum Leben. Mitten in dieser vergänglichen und todgeweihten Welt sind wir als Gemeinde Jesu eine Insel des Lebens, dass man uns das auch abspürt. Eine Insel des Lebens, auch hier in der Eichenau. Stellt euch einen Ertrinkenden vor, der in einen reißenden Strom stürzt. Die Strömung reißt ihn mit. Aber wenn er den Kopf über Wasser bekommt, dann sieht er das rettende Ufer. So sind die Menschen, auch hier in der Eichenau, in Riedlingen. Alle, die Jesus nicht kennen, die nicht Gottes Kinder sind. Menschen, die im Strom der Vergänglichkeit fortgerissen werden. Aber wir stehen am Ufer. Durch uns ragt Gottes Ewigkeit hinein in diese vergängliche, todgeweihte Welt. Wir stehen da gewissermaßen mit dem Rettungsring, mit der Botschaft von Jesus in der Hand. Und unser Auftrag ist, diesen Rettungsring anderen zuzuwerfen, dass sie sich daran halten und gerettet werden. Ich kann mir das bildhaft vorstellen, wenn wir zurückdenken, 2000 Jahre, wie es da an diesem Palmsonntag in Jerusalem war, da ruft einer, was? Jesus kommt. Und wie er zur Tür rennt, hinaus ruft er noch schnell in jedes Zimmer, hey, Jesus kommt, komm mit, das darfst du dir nicht entgehen lassen. Die Jesus-Begeisterten in Jerusalem haben die anderen angesteckt und mit auf den Weg genommen. Auch wir sollen andere mit auf den Weg nehmen. Dann ragt die Ewigkeit Gottes durch unser Leben in die Welt hinein. Da, wo wir andere mitnehmen zu Jesus oder hinweisen auf Jesus. So wie in folgender Geschichte. Zur Zeit der Ebbe hatte sich ein junger Mann zu weit auf den bloßgelegten Meeresgrund hinausgewagt und plötzlich überraschte ihn die rückkehrende Flut. Trotz aller Eile konnte er den Strand nicht mehr erreichen. Da rief ihm vom Ufer einer zu, retten Sie sich zum Kreuz. Wie das? Nicht weit von dem draußen Befindlichen war nämlich auf einer vorspringenden Landzunge zur Erinnerung an ein untergegangenes Schiff ein hohes eisernes Kreuz auf einem Steinsockel errichtet worden. Bei Flut stand das auch alles komplett unter Wasser, aber das Kreuz ragte raus. Und dahin kämpfte er sich nun, kletterte am Kreuz hinauf und hielt sich fest, bis ein Boot ihn abholte. Rette dich zum Kreuz. So ein Ruf kann und soll unser Leben sein, für unsere Umwelt. Dass wir andere mitnehmen. Nachdem wir der Liebe Jesu begegnet sind, wollen wir das nicht für uns behalten. Wir bringen andere mit und so Gott will, kann das zu einer echten Erweckung führen. Dafür dürfen wir beten, auch in diesen letzten Tagen. Amen.